Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigttext steht heute wieder im ersten Buch Mose. Wir machen Fortsetzungen und kommen dann heute zum Kapitel 20. 1. Mose, Kapitel 20. Mose 20. Abraham aber zog von dort in den Negev und wohnte zwischen Kadesh und Schur und er hielt sich als Fremdling in Gerar auf. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah: Sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech, der König von Gera, Sarah holen. Aber Gott kam nachts im Traum zu Abimelech und sprach zu ihm: Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast. Denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genähert. Und er sprach: Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich doch dies mit aufrichtigem Herzen und unschuldigen Händen getan? Und Gott sprach zu ihm im Traum: Auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet. Und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt allem, was dir gehört. Da stand Abimelech am Morgen früh auf und rief alle seine Knechte zusammen und sagte ihnen dies alles vor ihren Ohren. Und die Leute fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham und sprach zu ihm: Warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll. Und Abimelech fragte Abraham: In welcher Absicht hast du dies getan? Da sprach Abraham: Weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte, da sprach ich zu ihr: Das musst du mir zuliebe tun, dass du überall, wo wir hinkommen, von mir sagst, er ist mein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und schenkte sie Abraham und gab ihm seine Frau Sarah zurück. Und Abimelech sprach: Siehe, mein Land steht dir offen. Wo es dir gefällt, da lass dich nieder. Aber zu Sarah sprach er: Siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberlinge gegeben. Siehe, das soll dir eine Decke der Augen sein, für alle, die um dich sind, damit du in jeder Weise gerechtfertigt bist. Abraham aber legte Fürbitte ein bei Gott. Da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebären konnten. Denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen, um Sarahs, der Frau Abrahams willen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, unsere letzte Predigt in unserer Reihe aus dem ersten Buch Mose und über den Bund Gottes mit Abraham liegt ja nun schon einige Wochen zurück. Aber ich bitte euch trotzdem, dass wir uns nochmal an die zurückliegenden Kapitel zurückerinnern. War es nicht so, dass wir, soweit es Gottes Bund mit Abraham betrifft, dort von einem spektakulären Ereignis zum nächsten geeilt sind? Denken wir nur an solche Höhepunkte in Abrahams Leben, wie seine Begegnung mit Melchisedek oder die Bundesvision mit der Feuerfackel, die zwischen diesen Tierhälften hindurchfährt. Oder denken wir an das Zeichen der Beschneidung oder an Abrahams Begegnung mit dem Herrn und seinen Engeln oder an die Zerstörung Sodoms. Und alle diese Ereignisse waren geprägt von einer beständigen Erneuerung und Bekräftigung der Verheißungen Gottes an Abraham. Und sie waren geprägt von der Versicherung, dass die Erfüllung dieser Verheißung nun immer näher rückt. Nicht bedenken wir, wie lange es schon her war, dass Abraham aus Ur berufen worden war. Wie lange war es her, dass Gott ihm zum ersten Mal seine Verheißungen gegeben hatte? Wie lange wartete Abraham schon auf die Erfüllung? Insbesondere auf die Erfüllung der Verheißung eines Nachkommens. Und gerade noch einmal hatte der Herr ihn persönlich aufgesucht und ihm versichert, dass ihm Abraham und Sarah in weniger als einem Jahr endlich ein Sohn geboren worden werden würde. Was für ein wunderbares Wort war das. Abrahams Erwartungshaltung war sozusagen auf dem Höhepunkt. Endlich ist es soweit. Nur noch ein paar Monate soll es dauern. Nicht uns. Auch wir sind gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wie wird Abraham diese letzte kurze Zeit abwarten? Voller Freude, voller Dankbarkeit, um dann endlich belohnt zu werden. Und dann lesen wir im Text weiter und wir wundern uns, wir reiben uns die Augen, wir vergewissern uns, ob wir nicht etwa ein paar Seiten überblättert haben und stehen vor einem Rätsel. Was bitteschön sollen wir mit diesem Kapitel 20 anfangen? Unsere ganze Anspannung, unsere Erwartungshaltung ist wie weggeblasen. Es macht sich regelrecht Enttäuschung breit. Abraham, der kurz vor der Erfüllung der Verheißung steht, zieht weit weg. In die Stadt Gerar. Dort gibt er seine Frau Sarah als seine Schwester aus, was zur Folge hat, dass der König, ein gewisser Abimelech, sie zur Frau nehmen will, was dann nur durch ein göttliches Eingreifen verhindert wird. Ist das nicht eine fast wörtliche Wiederholung eines lange zurückliegenden Ereignisses? Schon einmal, nämlich im Kapitel 12, war etwas ganz Ähnliches geschehen. Wenn wir uns nochmal erinnern, war Abraham damals, kurz nach seiner Ankunft in Kanaan, aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten geflüchtet. Und dort hatte er ebenfalls Sarah als seine Schwester aufgegeben, sodass dann niemand Geringeres als der Pharao selbst sie zur Frau nehmen wollte. Und auch damals hatte nur ein Eingreifen Gottes die Situation bereinigen können. Und damals war Abraham, wenn wir uns erinnern, obwohl er vom Pharao reich beschenkt wurde, doch im Grunde in Schimpf und Schande und gedemütigt und beschämt nach Kanaan zurückgekehrt. Und jetzt lesen wir hier im Kapitel 20, nach inzwischen so vielen geistigen Höhenflügen von einer ganz ähnlichen Begebenheit. Was ist der Grund? Was will uns der Heilige Geist an dieser Stelle klar machen? Er will uns eines sagen. Dieser Abraham, der im Bund mit Gott steht, der Gottes Freund ist, der durch Glauben gerechtfertigt ist, der das Zeichen des Bundes an seinem Körper trägt, der Träger von Gottes Bundesverheißungen ist, deren Erfüllung so nahe ist. Dieser Abraham ist nach wie vor ein ganz normaler, elender Sünder, wie eh und je. Das Ereignis in Gera zeigt uns nicht zum ersten Mal, aber nochmal in aller Deutlichkeit, dass der Glaubende, der Mensch im Bund Gottes, nicht etwa eine Änderung seines Wesens durchmacht und sozusagen physisch zum Heiligen wird, sondern dass er in sich selbst durch und durch Sünder ist und bleibt. Und erst vor dem Hintergrund dieses miserablen Zustandes Abrahams erkennen wir die Größe der Gnade Gottes. Die Predigt steht daher unter dem Thema Gottes Treue zum untreuen Sünder. Gottes Treue zum untreuen Sünder. Und anhand des Textes wollen wir drei Punkte behandeln. Erstens Abrahams Untreue, zweitens Gottes Treue und drittens den Grund für Gottes Treue. Erstens Abrahams Untreue, zweitens Gottes Treue und drittens der Grund für Gottes Treue. Die Heilige Schrift nennt uns keinen Grund, warum Abraham seinen bisherigen Wohnplatz verließ und sich nach Süden begab. Wir könnten Spekulationen anstellen, dass das Land vielleicht von der Zerstörung Sodoms und Gomorras in Mitleidenschaft gezogen war. Vielleicht nahmen ihm die Bewohner des Landes auch die Zerstörung der Städte übel. Sie hatten ja möglicherweise mitbekommen, dass sein Neffe Lot als einziger Bewohner verschont worden war. Und so verdächtigten sie Abraham, dass er irgendwie seine Finger in der Sache haben könnte. Denn diese Zerstörung der Städte war ja zweifellos für die ganze Region eine Katastrophe. Denken wir nur an so banale Dinge wie familiäre Bindungen, Handelsbeziehungen und so weiter. All das war mit einem Schlag zunichte gemacht. Vielleicht fürchteten die Leute aber auch, dass ihnen ein ähnliches Schicksal blühen könnte. Und sie schickten Abraham fort, damit sie nicht ständig durch seine Gegenwart an ihre eigene Gottlosigkeit erinnert würden. Aber der Grund wird uns nicht genannt. Abraham begab sich jedenfalls recht weit fort, nach Süden, Übrigens gar nicht mal so weit weg von der ägyptischen Grenze. Und dort fiel er aus Gründen, ja, die wir gleich beleuchten werden, in die gleiche Sünde wie etliche Jahre zuvor, indem er seine Frau Sarah gegenüber den Leuten des Landes als seine Schwester ausgab. Es wird uns dann geschildert, was geschieht. Und nachdem dieser ganze Schwindel aufgeflogen war, als Abraham zur Rede gestellt wurde von Abimelech, da erfahren wir etwas über seine Beweggründe. Nicht im Vers 10 fragt Abimelech Abraham, in welcher Absicht hast du dies getan? Da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Jetzt merken wir, in welche Richtung Abrahams Gedanken gegangen waren. Ich werde umgebracht. Mir ergeht es übel. Das muss ich verhindern. Abraham stellt sein eigenes Wohlergehen in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Und Sarah, das ist der tragische Gedanke Abrahams, Sarah, die steht ihm dabei im Weg. Seine Ehefrau, seine Gehilfin, die zu ihm passt, die steht seiner Sicherheit im Weg. Dieselbe Frau, die bald seine Nachkommen, den Erben der Verheißung zur Welt bringen soll, die erscheint ihm entbehrlich, solange nur er am Leben bleibt. Ja, man kann Abrahams Verhalten hier nur als irrational bezeichnen. Wenn wir uns denn anmaßen wollen, uns über ihn zu erheben. Wenn wir uns über Abrahams Verhalten empören und in unserer eigenen Erhabenheit nicht nachvollziehen können, wie es denn zu diesem plötzlichen Absturz unseres Glaubensvaters kommen konnte, dann wollen wir eins zur Kenntnis nehmen. In diesem Text wird uns Abrahams Natur vor Augen gestellt. Und zwar die Natur, die er nach dem Bundesschluss, nach der Rechtfertigung aus Glauben, nach der Beschneidung besessen hat. Und das war die gleiche Natur wie vorher. Als Christen stehen wir immer in der Versuchung, in den Irrtum zu verfallen, wir seien irgendwie doch besser als andere. Durch Bekehrung, durch Glauben, durch Leben mit Christus sei doch in uns irgendetwas gewachsen, was uns im Vergleich mit vorher verbessert. Und dann werden uns Bibelverse an den Kopf geworfen, wonach wir im Glauben leben oder im Geist leben. Und dann verorten wir dieses neue Leben in uns selbst und erwarten uns davon gewisse neue Qualitäten. Wenn uns dann aber die Wirklichkeit einholt, wenn wir uns unserer Sündigkeit bewusst werden, dann kann das zu einer großen Krise führen. Denn wo ist es dann geblieben? Dieses neue Leben im Glauben, dieses neue Leben im Geist. Habe ich etwas falsch gemacht? War meine Bekehrung, so es eine gab, etwa nicht echt? Ist mein Glaube eingebildet und unwirklich? Gehöre ich etwa gar nicht zu Christus? Wenn es unseren heutigen Predigtext nicht geben würde und wenn wir auch noch ein paar andere Stellen ausblenden würden und nur einen steilen geistigen Aufstieg des großen Glaubensheldens Abraham miterleben würden, dann wären solche Ängste vielleicht sogar begründet. Aber das Wort Gottes zeigt uns eine andere Wahrheit. Es ist, als ob der Heilige Geist uns hier ein paar Backpfeifen gibt, damit wir zur Besinnung kommen. Und dann stellt er die Frage, was bildet ihr euch eigentlich ein? Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Wir reden ständig von allein aus Gnade, allein Christus, allein durch Glauben. Und dann suchen wir das letzte und entscheidende Stückchen Gerechtigkeit und Heiligkeit doch wieder irgendwo in uns selbst. Ja, da können wir lange suchen. Da werden wir nichts finden. Sind wir etwa besser als Abraham, der uns trotz seiner großartigen, wunderbaren Bundesbeziehung mit Gott im Grunde als erbärmlicher Sünder vor Augen gestellt wird? Die Antwort ist natürlich nein. Wir sind keineswegs besser. Unser Text hält uns heute den Spiegel vor. Sehen wir Abraham, so sehen wir uns. Am Beispiel Abrahams wird deutlich, dass wir auf uns selbst heraus nichts Gutes tun können. Hätte jetzt alles seinen natürlichen Lauf genommen, so wäre Sarah Abimelechs Frau geworden, mit allen Konsequenzen. Gottes Verheißung, ja Gottes unmissverständliche Ankündigung, dass sie von Abraham eine Nachkommen haben sollte, die wäre erledigt gewesen. Gottes Bund mit Abraham wäre zerstört. Aber das Großartige am Bund Gottes ist ja, dass es der Bund Gottes ist. Es ist kein unverbindliches Abkommen zwischen gleichrangigen Partnern, das mit gegenseitiger Treue steht und fällt. Denn Gott hat sich einseitig zur Erfüllung und Bewahrung dieses Bundes verpflichtet. Das hatten wir ja bei früherer Gelegenheit in 1. Mose 15 gesehen. Dort gab es bekanntlich eine Vision. Zum Zeichen des Bundesschlusses wurden Tierhälften in einer Gasse ausgelegt und dann fiel Abraham in einen Schlaf und er hatte jetzt diese Vision, wie als einzige Bundespartei Gott in Form dieser Feuerfackel durch diese Gasse hindurchging, zum Zeichen seiner Bundestreue, während Abraham schlief. Und das war kein belangloses Bild, sondern das zeigte die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, die uns immer wieder begegnet, so auch hier in dieser Begebenheit mit Abimelech. Über diesen König Abimelech ist so einiges geschrieben worden. Bei der Vorbereitung habe ich festgestellt, dass sich die Kommentatoren gar nicht einig sind, ob man ihn als Gläubigen oder als Gottlosen sehen soll. Diese Frage spielt, wie ich finde, für das Verständnis des Textes, um das es uns heute geht, auch keine besonders große Rolle. Denn Abimelech ist dabei nicht die Hauptperson. Vielmehr ist er nur ein Mittel, um herauszuarbeiten und deutlich zu machen, wie Gott in dieser verfahrenen Situation handelt. Der Herr erscheint Abimelech nachts im Traum. Er offenbart ihm die Wahrheit über Sarah und bedroht ihn sogar mit dem Tod. Warum? Weil er unwissentlich Ehebruch begangen hat? War es seine Sünde gegen Sarah und Abraham, die Gott auf den Plan gerufen hat? Was redet Gott zu Abimelech? Er sagt: Ich weiß, dass du dies mit reinem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Und darum habe ich dir nicht gestattet, dass du sie berührst. Der Ehebruch wäre das eine gewesen. Aber dahinter stand ja weit mehr. Abimelech hätte gegen Gott gesündigt, indem er nämlich seinen Bund gebrochen hätte. Der Bund, den Gott mit Abraham aufgerichtet hatte und in dem darum auch Sarah einen festen Platz hatte, der wäre durch Abimelechs Dazwischentreten zerstört worden. Denn dieser Bund, er gründet sich auf die Zusagen, auf die Verheißungen Gottes. Und die Verheißungen wiederum gründen sich auf Christus und sein Erlösungswerk. Der Christus aber sollte letztlich aus Abraham und Sarah hervorkommen. Indem also der Herr hier verhindert, dass Abimelech Sarah berührt. Indem er also Sarahs Ehe mit Abraham bewahrt, bewahrt er auch seinen Bund. Das, wozu er sich verpflichtet hat, hält er treu ein. Abraham war gestrauchelt und gefallen, hatte in Selbstvergessenheit Gottes Wege verlassen, die Verheißungen ins Wanken gebracht, den Bund aufs Schwerste gefährdet. Er hatte sich als ein in sich selbst durch und durch untreuer Bundesgenosse erwiesen. Welch ein Glück ist es, dass Gottes Bund nicht von solchen traurigen Gestalten abhängig ist. Wie gut, dass Gott nicht auf uns und unsere Unfähigkeit angewiesen ist, sondern dass er selbst alle Zügel in der Hand hält. Auch wenn er diese Zügel, wie heute gesehen, zuweilen mal schleifen lässt, weil es ihm in seinem Ratschluss so gefällt, so zieht er sie doch genau im richtigen Moment wieder an. Jetzt stellt sich noch die Frage, warum Gott denn so treu ist. Wieso zieht er Abraham nicht zum ersten Mal aus so einer selbstverschuldeten, gefährlichen Lage heraus? Warum hat der Herr seinen Bund mit so einem Nichtsnutz aufgerichtet, Warum bewahrt er ihn durch alle Zeiten und Widrigkeiten hindurch? Die Antwort ist, weil Gott dabei die Erfüllung des Bundes, in Jesus Christus vor Augen hat. Der Bund und die Verheißungen des Bundes, das haben wir ja vor kurzem im Galaterbrief gehört, die gelten Abraham und seinem Samen. Das heißt, Abraham ist der Ausgangspunkt, aber der eigentliche Empfänger, der, in dem die Verheißungen Wirklichkeit werden, ist sein Same. Und der ist ja, so führt der Apostel Paulus aus, Christus. Jesus Christus ist also die eigentliche zweite Partei im Bund Gottes, nicht Abraham. Nur in Christus und durch Christus stehen Abraham und überhaupt wir als Menschen in diesem Bund. Auch Abraham ist nicht Bundesfreund Gottes, weil er so fromm oder geistlich zuverlässig wäre, sondern weil Gott ihn in Christus anschaut. Und Christus ist treu. Christus hält den Bund. Christus erfüllt alle Forderungen Gottes. Er hat es ein für alle Mal getan, auf Golgatha. Und darum hat auch Gott selbst keinen Grund, seine Treue aufzukündigen. Darum bleibt er dem Abraham treu, als der einmal mehr ein Beispiel seiner natürlichen Verdorbenheit und Treulosigkeit liefert. Abraham, das wissen wir alle, oder? Ist kein Einzelfall. Vielmehr ist Abraham ein Vorbild, und zwar Vorbild im Sinne von Beispiel, Prototyp der Gemeinde und damit eines jeden Gläubigen. Denn bilden wir uns nicht ein, dass durch Bekehrung und Wiedergeburt irgendwelche Tugenden in uns eingefüllt werden, wie in ein Gefäß. Sowas gibt es nicht. Ich darf mal hinweisen auf einen Artikel, der vor einiger Zeit in der Bekennenden Kirche erschien. Dort konnte man eine sehr treffende Definition lesen, was Wiedergeburt in Wirklichkeit ist. Dort heißt es, Wiedergeburt ist die durch den Geist Gottes gewirkte Erleuchtung, sodass der Sünder seinen geistlich elenden, toten Zustand erfasst und aus dieser Blickrichtung, also von ganz unten, das von Gott gewirkte Heil in Christus dankbar im Glauben annehmen kann. Der Mensch bleibt dabei derselbe. Das bemerken wir täglich an uns selbst. Das sehen wir auch in unserem Text am Beispiel Abrahams. Jawohl, Abraham hatte seinen ewigen Platz im Bund Gottes eingenommen. Aber das lag nicht an seinen geistlichen Qualitäten, sondern daran, dass ihm von außen eine Gerechtigkeit zugesprochen worden war, die er in sich selbst niemals haben konnte. Diese fremde Gerechtigkeit, nämlich die Gerechtigkeit Christi, die wurde Abraham beständig zugeeignet mittels des Glaubens. Und so blieb Abraham auch beständig im Bund Gottes. Trotz aller Untreue, trotz aller Fehltritte, angesichts derer wir ziemlich scheinheilig die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und uns fragen, wie das denn nur möglich sein konnte. Was heißt das jetzt? Soll das etwa heißen, dass wir beruhigt in der Sünde leben und uns auf die Treue Gottes verlassen können? Das ganz sicher nicht. Das Beispiel Abrahams soll uns nicht leichtfertig machen, sondern uns im Gegenteil eine Warnung sein. Wenn wir unsere Sünde erkennen, dann sollen wir uns nicht zurücklehnen in der Erwartung, dass Gott schon alles regeln wird, sondern dann sollen wir zusehen, dass wir im Glauben zu Christus kommen und ihn und seine Gerechtigkeit ergreifen. Ja, Gott ist treu, wenn er uns in Christus ansieht. Verlassen wir uns daher nicht auf eine eingebildete oder selbstgebastelte Heiligkeit, auf irgendwelche geistlichen Fähigkeiten oder Qualitäten, die irgendwo in uns vorhanden seien und uns zu besseren Menschen machen, sondern lernen wir wegzuschauen. Wegzuschauen von uns selbst und all unser Heil in Jesus Christus zu suchen und zu finden. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Amen.